Unter www.d76.club gibt es jetzt Produkte zu kaufen. Quartetts, andere Spiele, Skatblatt, digitalen Bagel, Hoodies, Trucker Cappies, Dämpfer und jeden Monat kommen neue Produkte hinzu. Also schaut euch um unter www.d76.club und wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Ehrenmitglied werden. You cannot be serious!
Ja, hallo Tom, ich habe gehört, du hast heute in deinem Podcast hohen Besuch aus Bayern, einen der Top-Leute des deutschen Verlagswesens, nämlich den uns sehr gut bekannten Jörg. Und wir sind natürlich froh, dass Jörg sich sportlich für Hamburg entschieden hat und auch in diesem Jahr für unsere Mannschaft aufläuft, ein großer Gewinn. Grüß ihn bitte recht herzlich. Wir haben an diesem Wochenende unser erstes Punktspiel und haben uns sehr, sehr gefreut, dass er wieder bei uns ist. Das liegt natürlich daran, dass seine Spielweise für uns unverzichtbar ist. Und wir sind gespannt, ob die dreimonatige Luftveränderung möglicherweise auch schon dazu beigetragen hat, dass er nicht mehr jeden Ball mit 200 übers Netz spielt. Ich wage das zu bezweifeln, dass diese Flexibilität in seinem Spiel möglich ist. Aber dafür, nicht nur dafür, lieben wir ihn natürlich und freuen uns irrsinnig, dass er bei uns ist. Und du hast heute einen tollen Gesprächspartner. Und ich hoffe, das ist ein prima Einstieg. Jörg, an dich auch liebe Grüße und wir sehen uns am Wochenende. Ich freue mich. Alles klar, schönen Tag mit euch. Ciao.
Mein heutiger Gast bei Doublette 76, Dr. Jörg Fuhl, den Doktor sollen wir weglassen, den Doktor der BWL. Jörg mit OE, wohlgemerkt, und nicht mit Ö, das habe ich schon gelernt. Lieber Jörg, herzlich willkommen erstmal hier in Hamburg.
Vielen Dank.
In deiner zweiten Heimat, dritten, vierten Heimat, da werden wir später noch zu sprechen kommen. Erstmal müssen wir auflösen, wer war das? Wer hat da eben zu uns gesprochen?
Ja, das war natürlich klar, mein guter Tennisfreund Stulle Christian Koplow, mit dem ich seit 10 Jahren beim UAC in der Mannschaft zusammenspiele und der mindestens genauso schnell spielt wie ich.
Also habt ihr was gemeinsam und spielt mit Mach 2?
Ja.
Aufschlag,
immer Vorhand. Gerne, immer gerne, volle Rakete, gerne im Doppel, durch den Mann. Keine Kompromisse.
Woher kommt der Spitzname Stulle? Ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer sich diese Frage stellen.
Ja, das wüsste ich auch gerne. Also der Name ist älter als 10 Jahre. Der war schon vorhanden, als ich dahin kam und ich habe nie gewagt zu fragen. Das werde ich jetzt mal nachholen.
Lieber Jörg, man kennt dich nicht von der ATP-Tour, aber es ist so, dass du im zarten Alter von 60, also Jahrgang 64 bist du, gesagt hast vor ein paar Jahren, ich möchte mehr Tennis spielen und zwar nicht nur beim UHC, nicht nur in Hamburg, die Hamburger Meisterschaften oder die Verbandsmeisterschaften, sondern weltweit. Wir werden da eine kleine Reise durch die Welt machen. Das hat dich sogar dazu veranlasst, dann ein Buch zu schreiben. Dieses Buch, das werden wir natürlich auch in den Shownotes erwähnen, wo man das kaufen kann, ab wann und wie. Und ja, das heißt Zweiter Aufschlag. Hat noch einen Untertitel, da musst du mir mithelfen jetzt.
60 Jahren in die Weltrangliste.
Mit 60 Jahren in die Weltrangliste ist so ein orangenes Cover, ne?
Genau.
Und ja, das ist ja wirklich spannend. Lass uns gerne mal vorne anfangen, damit man versteht, wo kommst du her. Stulle hat das ja eben ganz kurz erwähnt. Du warst ein Top-Manager im Verlagswesen. Vorstellen, dass viele Hörer sich auch fragen, wo, wie, was denn? So, erzähl nochmal, wo du herkommst. Und dann machen wir so eine kurze Reise durch dein Leben.
Ja, ich habe über 20 Jahre in der Buchbranche gearbeitet, bei den beiden großen deutschen Verlagsgruppen für Jahre bei Bertelsmann. Habe dort die Buchverlage geleitet, war 4 Jahre in New York für Bertelsmann, habe dort in den Buchverlagen mitgearbeitet, dann die deutsche Gruppe geleitet und dann nach einer kurzen Auszeit 4 Jahre bei Holzbrinck gearbeitet, auch als Geschäftsführer für die Buchverlage. Und dann vor 4 Jahren beschlossen, dass mein Lebensarbeitszeitkonto voll ist und ich mich anderen Dingen zuwenden möchte. Und daraus ist dann eine Tennisreise geworden.
Mit 56 Jahren, wenn ich richtig rechne. Mhm. Und wenn ich das richtig ausgerechnet habe, dann hast du in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, 76, deswegen heißt der Podcast Doublette 76, werde ich auch regelmäßig gefragt, wieso heißt der denn so, mit dem Tennisspielen angefangen, wie wir in Hamburg sagen. Also 64 geboren plus 12. Und ja, in meiner alten Mannschaft oder in Hamburg würde man dich als Spätgelernten bezeichnen. Also du hast nicht mit 5 angefangen, Holzschläger, so Steffi Graf, Boris Becker mäßig, sondern mit 12, relativ spät, und hast dir dann Tennis erarbeitet, kann man das so sagen?
Ja, ich habe auch mit 12 eigentlich nicht wirklich mit Tennis angefangen, sondern es war einfach das erste Mal, dass ich einen Schläger in der Hand hatte. Meine Mutter war immer auf der Suche nach einem Familiensport und da haben wir so alles durchdekliniert, von Reiten über Judo, über Schwimmen, Turnen natürlich. Und irgendwann sind wir beim Tennis gelandet und ich war kein sportliches Kind und habe das auch konstant durchgehalten, auch beim Tennis. Insofern über ein paar Trainerstunden bei einer Tochter eines Clubmitgliedes ist das nie hinausgegangen. Aber ich bin beim Tennis hängen geblieben. Ich war ein Jahr in der Highschool in den USA, habe dort in der Mannschaft gespielt als 12. Mann.
Wo, wenn ich fragen darf?
In Michigan, ein kleiner Ort in Michigan. Wir hatten aber eine ziemlich gute Schulteam. Die hatten aber nur 11 gute Leute und sie brauchten 12 für eine Mannschaft. Und dann gab es ein Quali-Turnier unter lauter Blinden und das habe ich gewonnen und durfte dann mittrainieren jeden Tag 4 Stunden. Das war dann für mich eine neue Herausforderung und ich habe da mich schon in den Sport verliebt und auch eben als Team zu spielen. Habe es aber nie gelernt und habe dann auch während meiner Arbeitsjahre, während der Berufslaufbahn nie Zeit gehabt, das ernsthaft zu betreiben. Bin aber immer dabei geblieben. Ich habe nie den Schläger in die Ecke gelegt, sondern habe immer zugesehen, dass ich wenigstens die Punktspiele mitmache und dann vielleicht noch 3-mal übers Jahr zusätzlich auf dem Platz stehe. Gut, da kann man auch keine Leistung bringen, aber ich war immer happy, auf dem Platz laut fluchen zu dürfen und habe mich halbwegs benommen. Der Schläger ist nicht geflogen, aber es ist schon viel geflucht worden. Das war meine Tenniskarriere bis vor 4 Jahren.
Nun ist es ja so, dass du, also das Buch ist ja jetzt zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast dann veröffentlichen, dann erhältlich. Man kann es jetzt schon bestellen. Mhm. Und du gehst jetzt schon auf Platz 1 in den Charts. Mhm. Also Tennis Magazin hat schon kurz darüber berichtet im Newsletter. Was meinst du, woher kommt das Interesse der Leute für dein Buch? Weil du ja eben nicht eben auf der Weltrangliste aktiv warst oder die Nummer 20 der Welt, sondern weil du sagst, ich habe aufgehört zu arbeiten, ich war Top-Manager, das ist ja die Story in a nutshell, und dann habe ich Tennis als Leidenschaft für mich entdeckt und habe auch so ein bisschen mein Leben verändert. Habe ich richtig verstanden.
Ja, genau,
also du hast richtig so auch ernährungstechnisch dich ein bisschen optimiert, hast dir einen Trainer mal geholt. Kannst du versuchen, mir zu erklären, woher kommt die Begeisterung der Leute für dieses Thema? Was meinst du?
Also zunächst mal, ich bin nicht ganz ausgestiegen. Also ich arbeite jetzt freiberuflich noch als Berater und Aufsichtsrat, war Dozent viele Jahre lang, aber einfach in einer zeitlich viel geringeren Dosis, als ich das mein ganzes Leben lang gemacht habe. Ich habe eigentlich immer nur gearbeitet, weil es mir auch riesig Spaß gemacht hat. Und ich habe dann die bewusste Entscheidung getroffen, es ist jetzt nicht mehr Job first, sondern ich mache jetzt wirklich nur noch die Dinge, die mir Spaß machen. Das ist natürlich eine luxuriöse Ausgangsposition. Aber kümmere mich eben um die Dinge, die mir Freude machen. Und Tennis ist da eben ganz oben zu einer klaren Nummer eins geworden. Ja, das Interesse ist so riesig groß. Ich bin Babyboomer. 50 ist der stärkste Jahrgang, geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland. Das heißt, die Menschen werden alle gerade 60 Jahre alt und überlegen sich, wie wollen sie denn so die nächsten 20 Jahre gestalten? Wir sind alle topfit, also nicht alle, aber viele aus dem Jahrgang sind fit und noch unternehmungslustig, haben vielleicht auch gewisse finanzielle Mittel, dass man nicht unbedingt bis zum Renteneintrittsalter, ich habe jetzt ausgerechnet, dass es mit 67 geht, vielleicht auch einfach weniger arbeitet. Also es gibt ja ganz viele Optionen inzwischen. Oder so wie ich, dann freiberuflich arbeitet und sich das einteilen kann. Ja, vor dieser Frage stehen ganz viele. Und ich wurde tatsächlich auch von vielen gefragt, wie ist denn das so plötzlich, zwar nicht von 100 auf 0, aber von 100 auf 20 zu gehen? Fällst du da nicht in ein tiefes Loch? Hast du keine Angst davor, dass dir langweilig wird, dass du anfängst, dem Alkohol verfällst oder was auch immer anstellst. Wie ist das? Plötzlich ist dein Tag nicht mehr strukturiert. Na, war mein Terminkalender gefüllt. Ich musste morgen ins Büro. Ich wusste das. Ich bekam meinen Kaffee. Ich bekam mein warmes Essen. Also ich musste mir über nichts Gedanken machen. Das alles ist plötzlich nicht mehr der Fall. Ich muss selbst mein Leben organisieren. Ganz viele Kollegen haben mich gefragt und Freunde. Das Buch ist eigentlich die Antwort darauf, dass ich Mut machen möchte, diesen Schritt zu gehen. Also es gibt vollkommen in Ordnung, auch bis 70 zu arbeiten. Auch die Option hat man ja. Also das ist jetzt nicht das Rezept zum Glücklichwerden. Aber ich möchte schon ganz deutlich zeigen, das ist eine Option, die besteht. Und ich hatte nie gedacht, also man hat ein paar Ideen, ein paar wilde Ideen im Kopf, aber das war jetzt nicht so ein strategischer Masterplan, dass ich genau wusste, in 3 Jahren bin ich da, in 5 Jahren bin ich da. Ich bin schon auch irgendwo einfach gesprungen und habe gemacht und hat sich dieses Tennis-Ding entwickelt. Und ich habe da eine ganz neue Welt entdeckt, über die ich schreibe und über die wir dann auch gleich reden werden, die mich unglaublich glücklich macht und gesund macht. Also ich bin heute gesünder und fitter als in den letzten 40 Jahren. Und das macht mich einfach zufrieden und auch stolz. Also was ich da immer noch lerne, auch das war eine unglaubliche Erfahrung. Das hätte ich nie gedacht, dass man mit 60 Jahren quasi noch eine neue Sportart lernen kann. Und nach wie vor, jede Woche lerne ich neue Sachen und arbeite inzwischen mit dem Trainer zusammen. Das ist unfassbar befriedigend. Das kann man für kein Geld der Welt kaufen. Und lerne noch viele nette Leute dabei kennen. Eine faszinierende Erfahrung. Und deswegen dachte ich mir, das möchte ich einfach teilen und diese Begeisterung teilen und zeigen, es gibt eine Möglichkeit und Tennis ist so ein toller Sport. Also jeder, der da ein bisschen Spaß dran hat, dies ist echt eine Option. Also ich möchte zum Nachmachen verführen und freue mich, ganz viele Leute auf dem Tennisplatz zu treffen, die sagen, du, ich habe dein Buch gelesen und das Beste, was mir passiert ist.
Im Vorgespräch hattest du ein Rasenturnier in England angesprochen, da müssen wir unbedingt auch noch drauf zu sprechen kommen, weil meine Tochter ja jetzt gerade da zur Schule geht in Bournemouth, sensationell, und da habe ich ja auch schon dann, habe ich dir erzählt, mein Doppelpartner angefixt, dass wir dann auch mal da nach England auf Rasen spielen, und das ist also sensationell, so tolle Stichworte, die du da mir gegeben hast im Vorgespräch. Und ich möchte aber einfach auch für die Hörer nochmal dann nachfragen, wie viel Aufwand betreibst du denn? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele sich jetzt so die Frage stellen, na, jetzt trainiert er jeden Tag 4 Stunden mit dem Trainer auf dem Court. So ist es ja nicht. Nee. Aber vielleicht kannst du das so ein bisschen auch umschreiben, vielleicht auch ein Stück weit quantitativ, wie viel Zeitaufwand bringt das Ganze mit? Und was hast du mit 60 jetzt tennismäßig auf dem Kasten, was du mit 55 nicht konntest?
Ja, wo fange ich da an? Also zunächst mal, das Schöne ist, man kann das komplett frei dosieren. Und jetzt über die letzten 4 Jahre hat das auch durchaus geschwankt. Wir haben angefangen, 3-mal die Woche 3 Stunden zu spielen. Ich hatte das Glück, einen Tennispartner zu haben, den Jörg Tepe, der arbeitet, aber seine Zeit frei einteilt als Freiberufler. Und so haben wir die Vormittagsstunden genutzt, uns die Bälle um die Ohren zu schlagen. Am Anfang komplett planlos, unstrukturiert, so wie wir das kannten, Bälle blind hin und her schlagen, 2-3 Sätze spielen und glücklich nach Hause fahren. Ich habe dann ganz viele Bücher gelesen über Tennis. Es ist irre, was es da alles gibt. Glaubt man gar nicht. Und bin dabei unter anderem auf so ein Trainingsformat gestoßen, was irgendwie in den 70ern erfunden wurde. Und die meisten Tennislehrer lachen sich wahrscheinlich schlapp, dass ich das für eine coole Sache finde. Den Grind, also kommt aus den USA, das heißt so auf dem Mühlstein mahlen, also richtig quälen. Und das trifft es eigentlich auch gut. Also man muss so 150 Crossbälle spielen, erst Vorhand, Rückhand, dann spielt man 150 Longline-Bälle, dann spielt man entsprechende Zahl Volleys und Überkopfbälle. Und eigentlich anfangen tut man, was man ja sonst nie trainiert als Tennisspieler, mit 150 Aufschlägen, und der andere turniert die. Probiert also alle Aufschläge durch, einen geraden Aufschlag, Slice, Kick, Vorhand- und Rückhandseite. Und dann ist man schon ganz gut dran. Und damit sind wir dann gestartet und haben festgestellt, das ist ein Quantensprung, erstmals in unserem Leben tatsächlich systematisch zu trainieren. Mhm. Und wir haben das aber von Anfang an eigentlich auch nie täglich gemacht, was eine sehr weise Entscheidung war. Das lag zum einen daran, dass Jörg ja normal arbeitete und gucken musste, dass er seine Aufträge auch abgearbeitet bekommt. Und ich war ja auch nicht ganz untätig. Und insofern haben wir eigentlich so jeden zweiten Tag dieses Trainingsprogramm gemacht, und das hat mir dann erlaubt, an den freien Tagen zum einen weiter zu lesen, aber auch dann einfach, da habe ich mit Stretching angefangen und Yoga und auch ein bisschen Krafttraining. als Ausgleich war das perfekt, weil dadurch sind wir auch komplett verletzungsfrei jetzt durch die letzten 4 Jahre gekommen. Bis auf einen Tennisarm, das ist dann auch nochmal eine kleine Seitengeschichte bei Jörg, aber ansonsten ist es uns da sehr gut mitgegangen. Und dann sukzessive habe ich Online-Kurse mir angeschaut, da gibt es ganz hervorragende Sachen und habe mich da wirklich durch hunderte von Tennisvideos gefräst und eine ganz neue Welt entdeckt, weil ich hatte mich ja nie intellektuell oder sonst wie mit Tennis auseinandergesetzt. Ich bin irgendwann auf den Platz gegangen und habe geguckt, dass ich den Ball möglichst schnell beschleunige und mit den Auswirkungen kämpfe ich ja heute noch. Und ja, insofern war das eine neue Erfahrung und dann irgendwann haben wir durch Zufall ich hatte dann schon angefangen nach dem Trainer zu schauen und das war dann so das Sahnehäubchen eigentlich, dass ich das Glück hatte, wirklich einen ganz fantastischen Trainer hier in Hamburg zu finden, den Stefan Fasthoff, der eigentlich dann all diese Versatzstücke zusammengebracht hat und uns gesagt hat, erstmal hat er uns gezeigt, dass wir eigentlich überhaupt nicht Tennis spielen können und wir haben mit ihm Tennis komplett neu gelernt. Er hat also wirklich jeden Schlag auseinandergenommen, auch mit einer Engelsgeduld und dann wussten wir, was wir zielgerichtet trainieren müssen. Ja, und diese Reise ist einfach insofern so toll, weil der Körper ist eben lernfähig. Man ist sogar in der Lage, Fehler, die man 40 Jahre lang munter gemacht hat, zu korrigieren. Und zwar erstaunlich schnell, sogar in diesem Alter. Es ist wirklich komplett faszinierend. Und er hat uns immer erstmal vormachen lassen, wie denn so als Luftschlag, wie unsere Schlagbewegung ist, wie wir glauben, wie sie ist. Mhm. Und dann hat er sie nachgemacht und mussten wir schon lachen, weil das ist immer ganz schrecklich aussah und dann hat er uns gefilmt und wir konnten das gar nicht glauben, wie schrecklich das aussah, weil wir hatten ein komplett anderes Bild von den Bewegungsabläufen, die wir da machen. Ja, und dann hat er angefangen, sukzessive unsere Schläge auseinanderzunehmen und dann haben wir das nachgemacht und dann übt man das und dann haben wir uns 3 Wochen später wieder gesehen. Also das war ja auch deine Eingangsfrage, stehen wir da täglich mit dem Trainer auf dem Platz? Nee, das tun wir nicht, weil sicherlich man auch anders lernt als mit 6 oder mit 16. Also das ist schon viel über den Kopf und er hat uns auch viel erklären müssen, weil wir dann immer die Sinnfrage gestellt haben und warum und wieso ist das so. Ja, und dann erklärt er das und dann fällt der Groschen und dann muss man das ja halt auch üben. Klar, von alleine geht's nicht. Aber es ist viel über den Kopf und der Trainer ist dabei essentiell. Und ja, das macht eine irre Freude. Also ich glaube, dem Trainer macht's Spaß, aber uns Spielern natürlich auch dann zu sehen, plötzlich funktionieren Sachen, die nie funktioniert haben. Also meine Vorhand, die ging eigentlich immer jede zweite in die Plane. Aha. Und jetzt ist mir schon mal ein Topspin gelungen. Zum großen Applaus, zur großen Überraschung aller Mannschaftskollegen. Aufschlag, ich war der Doppelfehlerkönig, weil ich halt immer drauf rühre, jeden Ball. Das mache ich immer noch, aber jetzt schaffe ich schon den auch mit Slice und mit Kick zu spielen und auch platziert. Und jetzt die bisherige Anzahl von Doppelfehlern sind dann jetzt eher Asse und das macht natürlich einen unfassbaren Spaß.
Also Ben Shelton hat sich bei dir abgeschaut, den zweiten voll durchzuservieren.
Ja, ich glaube, ich habe da die eigentlich.
Du hast den Impuls gesetzt.
Das kann eigentlich gar nicht anders sein.
Sensationell. Zu Stefan Fasthoff muss ich noch einen Kommentar verlieren, weil ich ihn ja auch hier aus Hamburg kenne und er einen exzellenten Ruf genießt. Kudos, würde man neudeutsch sagen. Ich habe selber noch nie bei ihm trainieren dürfen, habe ihn dann auf der gegnerischen Bank gehabt, ich glaube auch irgendwann mal im Doppel, sogar vielleicht bei irgendeinem Punktspiel vor 100 Jahren, aber kann auch sein, dass ich irgendwas durcheinander bringe. Sensationell analytisch und alle, die bei ihm Training haben, der Arme wird sie jetzt vor Anfragen wahrscheinlich nicht retten.
Er nimmt nicht jeden, Tom.
Ja, ich weiß, aber ich werde, glaube ich, mal höflich anfragen, ob er mir eine Stunde etwas beibringen kann. Das meine ich ganz ernst, weil er wirklich einen exzellenten Ruf genießt. Ohne, dass ich es selber jetzt beurteilen kann.
Aber was tust du ja auch, Tom. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen.
Ja, okay, alles klar. Also ich habe auch ein paar ganz konkrete Fragestellungen an ihn. Wie ich beim Aufschlag eben noch besser mein Handgelenk einsetzen kann, um den Ball noch mehr zu beschleunigen, halt, weil ich auch eben zu sehr aus der Schulter und aus dem Ellenbogen gebe.
Ja, gerade Aufschlag ist ja so eine komplexe Bewegung und die muss man wirklich in 30 Einzelteile auseinandernehmen und die muss man auch nacheinander üben, weil du lernst ja nicht auf einmal den perfekten Aufschlag, sondern du musst wirklich von der Ausgangsposition, wo die Füße stehen, von der Hüftrotation, Ballwurf. Macht irre Spaß.
Manchmal rutscht mir einer raus, rast durch die Mitte.
Wo kam der denn her?
Und dann denkt man so, fünf wieder.
Genau.
So. Also, ich glaube, jeder Hörer weiß, wovon wir reden.
Genau.
Jeder kann uns fühlen. Okay, also der Zeitaufwand, logisch, kannst du dir frei einteilen. Ich kann mir gut vorstellen, ohne Stretching, ohne ausgleichendes Training hättest du mehr Verletzungen. Ja. Das ist eine Binsenweisheit. Ja, aber machen wir uns mal nichts vor. Das ist nicht komplett irrelevant, wenn es dann eben Nachahmer geben sollte. Liebe Freunde, Yoga, Stretching, Krafttraining, ohne das wird die Verletzung irgendwann kommen wahrscheinlich.
Ja, zumal ich ja vom Schreibtisch kam. Ne, ich habe nichts gemacht. Ich habe in den ersten gut 12 Monaten 15 Kilo abgenommen. Obwohl 15? Obwohl ich vorher nicht wirklich Übergewicht hatte. Ne? Einfach, das kam mit dem Sport von ganz alleine. Und Stretching ist unerlässlich, wobei ich immer noch ein bisschen schwächle. Ich mache das ziemlich gut vorm Match. Also ich gehe nicht unvorbereitet auf den Platz. Ich könnte noch besser werden, nach dem Match auch zu stretchen, weil das die Regeneration erleichtert. Ne? Also man kann immer noch besser werden. Aber es ist wirklich absolut essentiell.
Hast du die Eistonne schon für dich entdeckt?
Nee, aber das würde mich jetzt noch reizen, weil da habe ich schon Gutes drüber gehört. Der Gedanke ist allerdings schrecklich.
Ja, ja.
Wenn Andy Murray schon sagt, das ist hart, glaube ich, dafür bin ich nie hart genug.
Okay, und wenn du das nochmal zugespitzt beantworten könntest, was kann der 60-jährige Tennisspieler im Vergleich zum 55-Jährigen? Also du schlägst besser auf, habe ich rausgehört, logisch. Durch das Lesen, durch das Studieren der Videos und der Bücher, was war die Top-Erkenntnis oder die Top 2-3 Dinge, wo du sagst, wo eine Lampe über den Kopf erschienen ist und du sagst, ach Mensch, das ist ja, also einmal Trainingsmethodik habe ich verstanden.
Ja, genau. Also ich hätte vor fünf Jahren würde ich heute 0-0 besiegen. Mhm. Und das sehe ich auch in vielen Matches, wo ich früher knapp gewonnen habe oder verloren habe. Das ist dann heute keine Herausforderung mehr. Also es ist wirklich ein ganz neuer Level. Und das liegt aber wirklich über das, was wir jetzt relativ lange besprochen haben, Technik. Ne? Ich dachte, als ich mit Training angefangen habe, ich spiele seit 40 Jahren, was will mir ein Trainer noch Neues beibringen? Mhm. Aber dadurch, dass er wirklich jeden Schlag mit mir durchgegangen ist und ganz viel reden wir über Beinarbeit, das ist jetzt, bin ich mit der Technik, also durch ist man da auch nie, weil immer neue Details auch wieder kommen. Aber Beinarbeit, ein Riesenthema, habe ich mein ganzes Leben nicht über nachgedacht. Also meine Beine laufen halt zum Ball und gut ist. Ne? Aber dass es da auch verschiedene Schrittmuster gibt und je nachdem, welchen Ball ich spiele, ob ich einen Rückhand, Angriffsball, Slice, habe ich eine andere Choreografie, als wenn ich einen Vorhandangriffsball spiele. Das sind alles Dinge, habe ich nie drüber nachgedacht. Ist mir auch beim Tennis gucken nie aufgefallen. Ich gucke jetzt auch Tennis ganz anders. Ne? Ich weiß immer noch nicht so richtig, ob es gut oder schlecht ist, aber ich kann gar kein ATP-Match mehr gucken wegen der Spannung, sondern ich gucke dauernd, was machen die denn gerade für Schrittfolgen und was macht der linke Hand bei der Vorhand. Mhm. Ich gucke immer auf die Details, an denen ich gerade arbeite und stelle dann jedes Mal fest, ja, die machen genau das, was der Stefan mir erzählt hat, was ich machen soll. Ja. Und das ist mir vorher nicht aufgefallen. Das ist mir in 40 Jahren Tennis gucken nicht aufgefallen, solche Details. Super war hier Rotenbaum-Turnier während Corona, da war ja niemand da. Ich hatte die Möglichkeit, direkt hinter der Aufschlaglinie, direkt hinterm Aufschläger zu sitzen. Hab mir unterschiedliche Sitzpositionen auch ausgesucht, als es Davis Cup war. Ne? War ich einer der 5 Zuschauer, konnte man sitzen. Dann warst du der Zweite, waren noch 3 Freunde da. Ja, genau. Und ich habe mich immer woanders hingesetzt und immer geguckt. Und direkt hinterm Aufschläger zu sitzen, zu sehen, wie ist der Ballwurf, was machen die anders, ob die nun Slice oder Kick spielen. Das ist total faszinierend. Ne? Und insofern, von der Technik her, habe ich Tennis neu gelernt. Also es ist eine neue Sportart, hat wirklich nichts mit dem zu tun, was ich früher gemacht habe und das ist der größte Unterschied. Und alles andere jetzt, Fitness und dass ich ein bisschen mehr verstehe, das bringt natürlich auch noch was, aber entscheidend war tatsächlich die Technik, was ich nie gedacht hätte, dass das der entscheidende Punkt sein wird.
Und man lernt nie aus.
Und man lernt nie aus, das ist so großartig. Ja, ja, ich komme jetzt gerade vom Training und arbeite schon wieder an der Vorhand 3-0, weil ich bin halt nach wie vor ein Pöhler. Also das ist schon entweder ein genetischer Defekt oder das ist echt schwer rauszukriegen.
Also Pöhler kennt Mütze von Jürgen Klopp bei Dortmund stand. Pöhler ist ein Arbeiter, ne?
Oder nee, draufhauen. Ich hau immer drauf. Also ich komme eher vom Baseball, glaube ich.
Ah, okay.
Ja, also der Ball muss tot sein und ich versuche immer den Home Run. Ja.
Okay, also mit Slice auf der T-Linie kann man nicht kriegen.
Sag's nicht weiter.
Okay,
Wahnsinn. Aber das weiß sowieso jeder nach dem Einschlagen.
Ja. Naja, okay. Du machst Druck, du spielst schnell.
Ja, ich bin die Ostapenko der Seniorentour.
Apropos Seniorentour. Zähl doch mal bitte ein paar Länder auf, in denen du jetzt schon gespielt hast. Ich habe verstanden, es gibt in Hamburg und Co. und Turniere, es gibt DTB-Turniere und es gibt sogenannte ITF-Turniere, 500 oder so, die weltweit stattfinden für Senioren, wie wir sie sind. Genau. Wird da gespielt und wie ist die Atmosphäre vor Ort?
Also dem bin ich ja komplett verfallen, mit Haut und Haar. Früher habe ich mal so, ich glaube, über meine gesamte Laufbahn 3 LK-Turniere gespielt. Ne? Das ist ja immer so der Einstieg, will man ein bisschen was für seine LK tun, weil die ist ja nie gut genug. Ne? Und in der Teamhierarchie ist das ja schon immer ein Thema. Und dann habe ich jetzt in meinem neuen Tennisleben angefangen mit DTB-Turnieren, also nationalen Turnieren, vor allem hier rund um Hamburg. Da werden ganz viele angeboten, da muss man nicht weit fahren. Einziger Haken an der Sache ist, man trifft halt jede Woche bei jedem Turnier dieselben Leute. Und das ist dann irgendwann auch ein bisschen langweilig, weil man kennt ja seinen Platz in der Hackordnung, man weiß, gegen wen man gewinnt und gegen wen man verliert. Also Anzahl der Überraschungen ist da sehr überschaubar. Ja. Und die ITF-Turniere, das ist wirklich so eine Wundertüte. Du sagst es gerade, die Zahlen sind, aktuell sind es 550 Turniere in 59 Ländern weltweit. Also jede Woche finden irgendwo auf der Welt 10 Turniere statt. Im Sommer natürlich mehr als im Winter. Im Sommer dann eher 15 bis 20 sogar. Also eine Riesenauswahl. Und wir sind da reingestolpert durchs Rasentennis, dass wir vor 5 Jahren aus so einer Schnapsidee eigentlich mal gesagt haben, wir wollen alle auf Rasen spielen. Wir sind alle mit Wimbledon groß geworden, Björn Borg, Boris Becker. Rasen ist ja immer so ein Traum, gibt kaum Rasenplätze in Deutschland. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir. Und, unser Captain da, Thomas Essert, der hat rausgefunden, dass es da Turniere in England gibt und gesagt, getan. Nächsten Sommer sind wir zusammen zu viert nach England gefahren, haben da ein Haus gemietet gemeinsam und eine super Woche verbracht. Das hat so viel Spaß gemacht. Die Engländer sind großartige Sportsleute und auf Rasen spielen ist so anders und total lustig, weil jeder Ball verspringt und ganz anders, als man das erwartet. Mhm. Und wir haben da rumgestümpert und hatten einen Riesenspaß. Und das machen wir seitdem jedes Jahr, weil es einfach so groß ist. Im zweiten Jahr haben die uns da schon mit einem Bier auf dem Trainingsplatz empfangen. Also total nett und sind Freundschaften entstanden. Und dann Corona war ein Einschnitt, aber wir haben uns jetzt das Turnier wurde nicht weitergemacht, bei dem wir gespielt haben. Aber inzwischen weiß ich eben, dass das nicht so ein singuläres Event ist. Und es gibt eben über 500 Turniere, sind natürlich nicht alle auf Rasen. Aber es gibt auf jedem Belag und in jedem fast jedem Land kann man sich seine Turniere suchen. Eben auch in Deutschland. Es gibt 40 ITF-Turniere. Turniere in Deutschland.
Machen wir ein bisschen Country-Dropping.
Country-Dropping, also, ich bin bislang gar nicht so exotisch unterwegs gewesen, sondern ich habe viel in England gespielt, weil ich mich einfach total in die Briten verliebt habe. Das ist
gute Leute.
Die haben so einen großartigen Humor und sind solche Sportsleute. Bei uns trifft man ja auch mal den einen oder anderen, wo man interpretieren muss.
Name-Dropping.
Das ist im Seniorensport auch nicht mehr so ausgeprägt. Die Leute sind ja nicht mehr ganz so.
Es gibt immer noch ein paar Heißdüsen.
Es gibt ein paar, aber ich habe auch festgestellt, die sind im Mannschaftsspielen sind die viel anstrengender, weil irgendwie der Teamdruck dazu führt, dass der eine oder andere auch gerne mal ausrastet. Bei den Turnieren passiert das eher selten.
Ach Quatsch.
Also es ist viel entspannter.
Interessant.
Ja, fand ich auch. Hatte ich gar nicht mit gerechnet, weil da jeder auf eine Rechnung spielt, ne? Und klar will jeder irgendwie ein paar Punkte für die Weltrangliste haben, aber es ist viel entspannter. Ja, jetzt bin ich aber, ach so, Name-Dropping, du wolltest Länder
was haben.
Ja, also ich habe viel in England gespielt, genau, und in Spanien waren wir ein paar Mal, das ist dann häufig wegen des Wetters, im Frühjahr, gute Adresse. Jetzt haben wir dieses Jahr erstmals in Kroatien gespielt. Ich sage wir, weil wir das häufig mit der Mannschaft zusammen machen. Mindestens 4 haben wir dann eigentlich immer dabei. Inzwischen haben wir auch so ein Damenquartett aus Genf gefunden, mit dem wir da Mix spielen. Das hat sich auch beim Rasentennis ergeben und die finden das lustig, wir finden das lustig. Und dann gucken wir, dass wir mindestens einmal im Jahr irgendwie bei einem Turnier dann zusammen sind. Also war das in Kroatien jetzt. Mhm. Dann spielen wir Einzel, Doppel, Mix. Da hat man immer gut zu tun. Ja, und mein Highlight war etwas größenwahnsinnig. Wie habe ich diese ganze Turnierserie gleich mit der Weltmeisterschaft begonnen. Also Jörg und ich wussten nicht, was wir da taten, aber wir sind vor 3 Jahren dann, wir hatten noch keinen außerhalb dieses Rasenturniers, wo wir eigentlich immer nur zur Gaudi hingefahren sind. Ne? Der größte Spaß war da eigentlich immer an der Theke dann mit den Spielern zu stehen oder Darts zu spielen mit der Damenmannschaft des Ortes oder Crockett zu spielen oder Golf. Also wir machen da auch immer so die englischen Snooker, die englischen Nationalsportarten durch. Und ja, jetzt habe ich ganz leicht den Faden verloren.
Die haben in England die Damen.
Ach so, wir waren noch bei der Weltmeisterschaft. Länder, genau. Also insofern durch dieses englische Turnier hatten wir gelernt, dass es überhaupt diese ITF-Turniere gibt, aber wir hatten keine Ahnung, dass das so eine große Serie ist und melde mich immer furchtlos für alle Newsletter an. Hinterher wird man befragt, wie mein Turnier zufrieden war und ich habe mich dann gleich angekreuzt, ja, schickt mir mal ein Newsletter und dann kam irgendwann der Newsletter, ja, die Weltmeisterschaft findet in Kroatien statt und dann habe ich das Jörg so im Spaß erzählt nach dem Training und wir haben beide so ein bisschen gelächelt und weitergemacht und dann eine Woche später meinte ich, okay, wir feiern zur WM. Und ich habe gesagt, wir fahren zur WM, wir Touristen. Und ich habe ja gar keine Ahnung, wie man sich dafür qualifiziert und wie das überhaupt geht. Und dann habe ich recherchiert und gemacht und getan und nichts gefunden. Und inzwischen habe ich auch die richtigen Wettspielordnungen. Also jetzt könnte ich das auch amtlich sagen, damals konnte ich das nicht. Ich habe nur mir einfach die Ergebnisse die Auslosung der letzten drei Weltmeisterschaften angeguckt. Und ich habe immer gesehen, es waren 128er Felder und die waren nie ganz voll. Und habe einfach daraus geschlossen, jeder, der sich anmeldet, darf mitspielen. Und es war tatsächlich so. Das einzig Spannende ist dann, wir hatten ja keinen Punkt, uns kannte niemand. Die Auslosung wird immer erst bei den ganz großen Turnieren erst so 3-4 Tage vor Turnierbeginn bekannt gegeben. Insofern habe ich täglich dann geschaut, wie viele Anmeldungen sind denn schon da, ne? Und die Zahl ging so langsam hoch, 80, 90, 100. Wurden wir schon ein bisschen nervös, aber wir mussten ja Hotel buchen, haben deswegen aber keinen Flug gebucht, sondern dachten uns, fahren wir im Auto und sind wir flexibel und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Mhm. Und dann waren wir beide drin und haben WM gespielt. Und das war das Coolste überhaupt. Ne? Da laufen dann Leute rum, wie Anders Jarit hat da mitgespielt oder Olschowski hat da mitgespielt. Also auch mehrfacher Grand-Slam-Sieger. Viele Leute, die wir nicht kannten. Das war so ein Riesenspaß. Also wir sind natürlich ordentlich vermöbelt worden. Also haben bekommen, was wir verdient haben. Und das im Einzel und im Doppel. Aber das war okay. Wir hatten eine super Woche, haben uns da gleich am ersten Tag eingeschlagen mit jemandem, der fürs portugiesische Nationalteam gespielt hatte. Also gute Leute, die wir sonst ja nur aus dem Fernsehen kannten. Und plötzlich schießt du da mit super Leuten auf dem Platz. Ne? Und dann konnten wir da richtig gutes Tennis gucken. Alexander von Hugo habe ich da das erste Mal bewundern dürfen. Ne?
Was bei für ein dir? Schwung, oder?
Ja, sensationell. Und dann hat er leider wegen Verletzung aufgegeben. Wir hatten schon unser ganzes, unsere Reisekasse hatten wir schon auf ihn gesetzt, weil der durch die ersten Runde gecruised ist und so super gespielt hat.
Dieser beidhändige Slice, der sich so eingräbt. Ne?
Ach, sensationell. Ich könnte da jetzt noch ewig schwärmen.
Ja, tolle Technik, muss man echt sagen. Guter Spieler, guter Typ, auch sowieso. Ja, kann man nachhören, Doppelfolge.
Ja, genau. Und so haben wir mit der Turnier. Ja, und dann hat das so viel Spaß gemacht. Dann habe ich das nächste Jahr WM gleich wieder gebucht. Die war dann in Florida. Traditionell in diesen super Golfanlagen in Florida, wo man als Normalsterblicher gar nicht reinkommt. Die sind nur für Mitglieder.
Wo?
Und in Palm Beach Gardens Palm Beach. War das. Ja, genau. Allerfeinste Adresse.
Ja, wir haben mal Trainingslager in West Palm Beach gemacht. Doch, und dann durften wir zu einem Mitglied dann auch in Palm Beach und davor spielen, ein Showtraining machen.
Ja, oh, cool. Ja,
coole Sache.
Ja, guck mal.
Alles schon verjährt, vor 25 Jahren.
Sphären kenne ich ja nicht. Ne? Kenne ich nur im Kino. Und dann kommst du da auf diese Anlagen. Ne? Vorher wird ein Ausweis kontrolliert. Boah. Die haben tatsächlich alle, weil du darfst nur als eingeladener Gast auf die Anlage. Ne? Wobei, das wurde dann auch so weit gezogen. Die Weltmeisterschaftsteilnehmer durften die Duschen nicht benutzen. Weil die waren nur für Mitglieder und wir durften auch nicht ins Restaurant. Also geduscht wurde zu Hause im Hotel und zu essen gab es dann nur ein Sandwich aus dem Tennisshop. Das war sehr lustig. Aber dafür hast du Cola-Automaten auf dem Platz und ein Team, die Plätze abgezogen haben und du hast halt Schiedsrichter und Bälle natürlich. Ja. Das ganze große Tennisspektakel.
Also du hast dich schon ein bisschen wie ein Profi gefühlt.
Ja, das ist sensationell.
Hast dein bestes Hemd rausgeholt? Hast du ein Lieblingstennishemd?
Also das ist auch ganz lustig. Mein erster Gegner, Brasilianer, lief auf mit einem Shirt Sao Paulo Triathlon. Wollte mich beeindrucken. Ich dachte mir schon, mal gucken, was der Schiedsrichter dazu sagt. Der nahm mir erstmal meine Smartwatch ab, was mich ziemlich genervt hat, weil ich immer so meinen Puls und meine vitalen Werte
checke. Du spielst mit Uhr?
Ja, seitdem. Also ich habe Uhren immer gehasst. Aber ich habe seit 3 Jahren nicht nur so eine ganz coole Body-Index-Waage, sondern eben auch so eine Smartwatch, die mich rund um die Uhr durchleuchtet und wo ich tatsächlich regelmäßig auch so checke, ne, wie beschritte
bin ich gelaufen. Aber die nervt doch beim Spiel.
Ja, aber sonst habe ich keine Daten. Insofern, das akzeptiere ich. Gut. Aber wurde mir abgenommen, weil mein Trainer könnte mir aus Deutschland Nachrichten schicken. Ach, und deswegen, was? Die wurde konfisziert. Habe ich gemault, aber akzeptiert. Und dann kam der brasilianische Kollege dran. Sein Triathlon war natürlich, entsprach nicht den FIFA-Regeln, wollte ich jetzt schon sagen. ITF-Regeln, weil da ist genau vorgeschrieben, wie groß die Logos sein dürfen. Dann wurde ihm gesagt, also ob er noch ein anderes T-Shirt dabei hat, griff er in seine Tasche und nahm dann Rio de Janeiro Triathlon raus. Der Schiedsrichter, die Augen verdreht, hat gesagt, okay, heute lassen wir das mal damit laufen. Ja, und habe ich ein Lieblingst-T-Shirt? Nee, nicht wirklich. Also bei den wichtigen Spielen bin ich natürlich mit dem UAC-Hemd aufgelaufen, aber bei diesen großen Turnieren trete ich an, um vermöbelt zu werden. Das, ja, es gibt kein Maskottchen, was mich da irgendwie retten würde.
Okay, aber ich habe verstanden, da ist eine Community entstanden, eine internationale. Ja. Freundschaften sind entstanden. Man trifft sich logischerweise immer wieder dann. Mhm. Und das ist so ja, eine eingeschworene Gruppe mehr oder weniger aus verschiedenen Ländern,
genau,
die sich dann freuen, sich zu sehen.
Ja, genau, genau. Wobei sich das eben mehr mischt als jetzt hier die Hamburger Turniere, weil sind in so, insgesamt inzwischen sind 40.000 Senioren bei der ITF registriert. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Ne? Ja. Trotzdem trifft man immer wieder einige die gleichen. Gut, jetzt habe ich natürlich auch viel in England gespielt. Das ist dann auch wieder eine überschaubare Anzahl von Leuten und ich kann da inzwischen auch so in der Spitzengruppe mithalten. Da sind natürlich ein paar, die sind für mich auch unschlagbar. Aber so die erweiterte Spitze bin ich schon dabei und so bin ich dann letztes Jahr, nee, das war dieses Jahr erst, habe ich bei den britischen Meisterschaften mitgespielt.
Das ist das Stichwort.
Ja, bei einem englischen Freund, den ich kennengelernt hatte, gegen den ich mal vor 2 Jahren im Finale verloren hatte und den habe ich dann in Glasgow bei einem Hallenturnier dieses Jahr schlagen können und wusste, dass er da nicht doppelt spielt und fragte ihn, warum er nicht angetreten ist, weil er wirklich ein super Doppelspieler ist. Und er sagt, ja, Doppelpartner ist verletzt. Ich wusste, 2 Wochen später starten die englischen Meisterschaften und habe ihn gefragt, ja, hast du Bock mit mir zu spielen? Weil ich Doppel einfach viel, viel besser spiele bei meinen schon genannten Qualifikationen als im Einzel. Ne? Ja. Da ist die Geduld nicht ganz so erforderlich. Und dann hat er gesagt, ja, ich kläre das mit meinem Partner, wenn der in 2 Wochen nicht wieder fit ist, dann machen wir das. Und dann rief er tatsächlich eine Woche später an und sagte, ja, also der kommt, leider ist das bei ihm, dauert das länger und spielen wir Doppel. Ja, und dann gesagt, getan, war ich eine Woche später schon wieder in England und wir haben britische Meisterschaften gegen richtig gute Leute gespielt. Doppel in England auch einen ganz anderen Stellenwert als bei uns hat. Das war für mich auch überraschend. Die meisten Maiden-Spiele, also das Pendant zu den Maiden-Spielen in England, sind ausschließlich Doppel. Die spielen tatsächlich nur Doppel, gibt keine Einzel. Mhm. Man sieht das auch an den Rasenplätzen. Die sind an den Doppelaufschlagpositionen sind immer total durchgeschabt und in der Mitte Einzel wird da gar nicht gespielt. Also die haben da eine ganz andere Doppelkultur und hatten da richtig gute Leute am Start und wir haben aber eine gute Woche erwischt. Ich habe dafür gesorgt, dass ich gleich in der ersten Runde im Einzel rausflog und konnte mich da voll drauf konzentrieren. Und dann sind wir da durchmarschiert und das ist natürlich ein Riesenerlebnis.
Ne? Also vor mir sitzt der britische Meister im Doppel.
Ja, Hammer, oder?
Ja, Wahnsinn.
Ich kann das selbst noch nicht glauben. Ja, und dann sitzen dann die besten englischen Spieler und applaudieren dir und sprechen mich dann beim nächsten Turnier an und sagen, geil gemacht. Und es ist so super.
Ja, ja, aber
und ich sage das in aller Bescheidenheit.
Nein, das, ne, kommt auch richtig rüber, keine, ja, Sorge. Genau.
Meine Mittel sind nach wie vor begrenzt, aber ich habe da einfach einen Riesenspaß dabei.
Ja, machen wir uns nichts vor. Also, ich glaube, jeder hat verstanden, was deine Motivation ist. Mhm. Und wo du herkommst und naja, wenn ich mir das erlauben darf, wir haben uns ja auch relativ spontan kennengelernt, ja, und kennen uns ja jetzt auch nicht 100 Jahre, sondern sehen uns jetzt das erste Mal. Ja,
ich kenne dich schon seit 2 Jahren, weil ich habe alle Folgen gehört.
Ach, vielen, vielen Dank. Also du bist derjenige, der die alle Folgen gehört hat.
Nicht der Einzige. Nee. Ihr habt aber echt immer super Gäste. Ja, es macht einfach Riesenspaß, Dublette zu hören.
Ja, vielen Dank.
Also kann ich auch nur empfehlen, nochmal ins Archiv zu gehen. Sieht man ja auch, wer einen anspricht. Und ich habe viele Leute kennengelernt, viele auch wiederentdeckt. Ne? Ach so, und über Felix Hutt muss ich noch sprechen.
Der hat auch ein Buch geschrieben, mit dem habe ich auch einen Podcast aufgenommen, in diesem Studio hier.
Genau, und mit Felix fing für mich alles an, weil ich habe ja erzählt, immer mit Büchern gelebt und ganz viele Bücher gelesen und eins der ersten, das ich gelesen habe, war das von Felix. Mhm. Und der hat mich dann auch auf euch aufmerksam gemacht, weil er eben gerade bei euch das besprochen hat. Und
Lucky Buch, Loser
heißt das Lucky Buch. Loser ist einfach großartig. Das macht so viel, ja, Spaß zu lesen, ja, weil Felix hat versucht, ein Jahr lang auf der normalen ATP-Tour einen Punkt für die Weltrangliste.
Wir dürfen das Ergebnis nicht verraten.
Nein, tue ich auch nie.
Ja, ja.
Aber ich möchte Werbung für das Buch machen, weil er beschreibt das so lustig und unterhaltsam. Der ist 15 Jahre jünger als ich, ne, und hat das noch neben einem vollen Job verfolgt und wirklich sehr systematisch. Ich bin ja eher so ein bisschen reingestolpert und erzähle jetzt, wie sich das so alles ergeben hat und was meine Erfahrungen waren. Aber Felix hat mir die Idee gegeben, das Fulltime zu betreiben. Also ich hatte vorher nicht, ich hatte eben nicht den Plan, jetzt nur noch Tennis zu spielen. Das hat sich alles so ergeben und Felix war so einer der Bausteine oder einer der Startpunkte, wo ich mir dachte, warum eigentlich nicht?
Und ihr habt euch getroffen? Oder habt ihr euch mal gesehen oder hattet ihr nur, ja, so per E-Mail-Kontakt?
Seitdem sind wir regelmäßig im WhatsApp-Austausch, mhm, und wir haben uns aber bislang verpasst. Jetzt habe ich das erste Mal, ich bin ja vor 3 Monaten an Bodensee gezogen, mhm, beim gleichen Turnier gespielt in Bayern, Südbayerische Meisterschaften. Mhm. Ich dachte, ging fest davon aus, dass ich ihn da sehe. Und dann spielen wir in anderen Altersgruppen und seine Halle war 50 Kilometer entfernt von der, wo ich gespielt habe. Dann bin ich trotzdem am 2. Turniertag, wo wir beide noch im Turnier waren, im Halbfinale, zu seiner Halle gefahren und dann war das eine Halle, wo man nicht auf den Platz schauen konnte. Genau, ja, so habe ich dann auch reagiert. Und jetzt haben wir uns verabredet, dass wir uns im Dezember sehen, wenn er sein 2. Buch vorstellt.
Und wunderbar.
Hoffe ich mal, dass das klappt. Ja.
Bevor ich das vergesse, wir haben ja eben noch hier netterweise einen Freund von dir hier getroffen.
Ja, jetzt muss ich aber, Entschuldigung, noch ganz kurz zu Felix. Ja. Der kannte auch diese ITF-Tour nicht. Insofern, das ist auch so bezeichnend, ja. Weil ich rede ja mit so vielen auf Turnieren. Und klar, einige kennen das, aber die meisten kennen das nicht. Deswegen, ich hatte kurz überlegt, Felix im Spaß den Vorschlag gemacht, jetzt in 2 Wochen läuft die Tennis-WM der 45-Jährigen zum ersten Mal in Asien, in Tokio, auf dem Olympiagelände, also da, wo Sascha Goldmedaille gemacht hat. Aha. Da spielen die 45-Jährigen und wir hatten mal so im Spaß gesagt, wir spielen doppelt zusammen. Kommt jetzt natürlich nicht zustande, aber war ein netter Traum.
Aber also, fährst du hin oder fährst du nicht hin?
Nee, ich habe leider ein paar andere Termine, deswegen okay. Machen wir jetzt stattdessen Turnier in Spanien mit Kollegen, das ist dann auch nett, aber ich habe echt lange mit mir gerungen, weil da hätte ich tierisch Bock gehabt, mal auf der Tennisanlage in Tokio zu spielen. Und das sind alles so Sachen, also bei den 45ern habe ich natürlich gar nichts verloren und trotzdem, die Erfahrung ist unbezahlbar. Ne?
Ja, klar.
Erzählst du noch deinen Urenkeln von und also wer Ende November noch nichts vorhat und plus 45 ist Tom.
Also ja. Ich war in Rio, ich war in London.
Ich habe schon ein Zimmer gebucht, also das kannst du übernehmen.
Ja, mein Japanisch ist nicht so gut.
Braucht man, glaube ich, nicht. Nee. Die sind auch total nette Leute. Also ich werde auf jeden Fall mein Japan-Turnier spielen, so zum Name-Dropping, weil wir sind ja noch bei den Regionen, aber Florida war dann auch bislang das Exotischste. Aber Turniere in allen Ländern und ich habe echt eine lange Wunschliste von Ländern, wo ich mal Tennis spielen möchte, weil ich bin auch ja privat und beruflich ganz gut in der Welt rumgetourt, aber auf den Tennisturnieren lernt man die Länder auch nochmal anders kennen, weil es sind ja immer ganz viele lokale Spieler da, zu denen man einen ganz anderen Bezug hat und die auch wirklich so aus allen Lebenslagen kommen. Und also wirklich ganz andere Erfahrung als Tourist und als Geschäftsmann. Mhm. Einfach weil es so eine ganz bunte Mischung von Leuten ist. Und was ich da für schräge Vögel schon getroffen habe, die sind ja alle genauso verrückt wie wir. Ne? Also man hat direkt auch eine Gesprächsgrundlage. Also da muss man gar nicht irgendwelche Hürden überwinden, sondern man hat direkt Kontakt miteinander und bespricht halt das letzte Match. Und, es ist wirklich eine super Welt, die sich da öffnet. Ja, und deswegen, ich fand das auch sehr lustig, dass Felix das auch noch nicht gehört hatte. Ne? Und jetzt hatte ich ihn angefixt. Also wir sehen uns alle mal beim Rasenturnier.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Habe ich ganz, ganz große Lust zu. Muss ich mir noch Rasenschuhe besorgen dann. Ja. Und eben durfte ich noch einen Freund von dir, Teamkamerad, eine ganz berührende Geschichte. Also für mich zumindest. Ja, ja. Zieh du sie bitte.
Ach so. Ja.
Der Lars.
Ja, auch hier, der Podcast bringt Menschen zusammen. Ja. Tor Meinecke hattest du ja, einer deiner vielen tollen Gäste, den ich auch aus den Augen verloren hatte und der seine Geschichte erzählt hat, bewegend, also hat mich total beeindruckt. Und der erzählte, dass er als Jugendlicher mit einem Martin Ellerbrock regelmäßig trainiert hat, ne? Und dass die über 100 Sätze gegeneinander gespielt hätten, fand ich schon verrückt, sich das alles aufzuschreiben und zu merken. Das wussten beide noch. Und, Martin war gerade frisch bei uns im Club und da habe ich ihn angesprochen. Und sag mal, Martin, bist du der Martin Ellerbrock mit Tore Meinecke? Hat er natürlich nie erzählt. Ne? Ja, das bin ich. Und so haben die beiden wieder Kontakt aufgenommen. Martin hat sich bei Tore gemeldet, war jetzt eine Woche bei ihm zu Besuch in seiner Tennisschule in Genf und kleine Welt.
Ja, große Freude für mich natürlich, ne, als ich das erfahren habe und Martin eben auch hier nochmal dann kennenlernen durfte, vor der Aufnahme. Ja. Großartig halt, ne, dass dann alte Freunde sich wieder treffen, weil ich hier in irgendein Mikro laber mit Lars Kreinhagen. Ja. Das ist ja verrückt.
Ja, ist einfach eine großartige Community, ne, weil wir halt alle denselben Defekt haben und deswegen gibt es keine Berührungsängste. Also was ich jetzt so alles mit dem Buch erlebt habe, ne,
ist lass uns nochmal so ein bisschen über das Buch sprechen. 208 Seiten. Habe ich gelernt, um die 20 Euro, knapp drunter, kann man überall bestellen, bei Amazon, man kann auch in eine Buchhandlung gehen, Thalia oder wo auch immer und dann das vorbestellen, wenn es denn vergriffen ist, also keine Scheu. Und ich stelle natürlich auch den Link dann in die Shownotes rein, wo man das bestellen kann. Ja, wir dürfen ja auch nicht zu viel verraten über das Buch. Ne? Also Felix Hutt löst ja auch nicht auf im Podcast, in der Aufnahme, wie das Buch endet. Macht die Leute nochmal mal so ein bisschen neugierig, so einen kleinen Teaser. So 1-2 Dinge haben wir schon erwähnt, aber was erwartet einen denn, wenn man die 208 Seiten liest?
Ja, im Prinzip ist es schon das, über das wir hier reden. Es ist meine Tennisreise. Ne? Also ich fange an mit der Entscheidung, beruflich kürzer zu treten, wie man auf so eine Idee kommt und was da einem da durch den Kopf geht und was meine Überlegungen waren. Und dann erzähle ich auch ein bisschen noch meine Sporthistorie, weil, wie gesagt, ich war nie ein großer Sportler. Ich habe immer gerne Sport geschaut, aber eigentlich nie gerne betrieben. Dann in den USA damit angefangen und festgestellt, das ist irgendwie eine ziemlich coole Sache, das aber nie dann weiter ernster verfolgt. Und dann kommt diese Reise der letzten 3 Jahre, wie ich angefangen habe, eben den Grind, so die ersten Trainingsformate, den Grind zu machen, wie ich dann Tennisbücher entdeckt habe, welche Tennis-Online-Kurse ich studiert habe, weil da gibt es natürlich auch ganz viel Durchschnitt und auch schlechte Sachen. Und ich habe ein paar entdeckt für mich, die ich wirklich sensationell fand. Darüber erzähle ich. Mhm. Und dann meine Turniergeschichte, die ja, ich täglich unglaublich finde. Gerade das Beispiel britische Meisterschaften hatten wir. Ne? Ich bin da nichts ahnend in ein Mixturnier gestolpert, habe mit einer Weltranglistenspielerin zusammen gespielt, habe das Turnier gewonnen mit einem einzigen Match, weil auf dem Weg irgendwie niemand antrat. Und dann haben wir gegen ein richtig gutes Team gewonnen, die irgendwie einen schlechten Abend hatten. Und dann war ich plötzlich Top 100 der Weltrangliste im Mix. Ne? Wie kommt man auf sowas? Und dann war ich angefixt und habe plötzlich nach Mix-Partnerin gesucht, erzähl darüber ein bisschen. Habe dann bei der Weltmeisterschaft tatsächlich Viertelfinale erreicht mit der Partnerin, die auch in Palm Beach wohnte, da Tennistrainerin ist. Ne? Also das sind ja alles so Zufälle im Leben. Und da war ich plötzlich Top 20 in der Welt, in der Mix-Rangliste. Es ist jetzt nichts, womit man wirklich prahlen kann, aber es ist einfach eine total lustige Geschichte. Ja, also dann so die Turniererlebnisse. Ich erzähle auch so von den Rückschlägen, man kriegt man ja auch ordentlich auf die Nase. Also gerade als Turnieranfänger, wenn du gegen die alten Hasen spielst, die nehmen dich schon ganz ordentlich auseinander. Ne? Die spielen gar nicht unbedingt besser, aber die wissen einfach, wo der Ball hingehört. Mhm. Ja, über meine Herausforderung habe ich ja schon erzählt, wie man damit umgeht, wie man mit so Rückschlägen umgeht und aber vor allem die Dinge, die mir so unglaublich viel Spaß machen. Ne? Insofern ist so ein bisschen Turniergeschichte, der Zug um die Welt. Hoffe eben mit dem Buch, das hatte ich ja schon gesagt, möglichst viele zum Nachmachen zu animieren und sie auf dem Platz zu treffen. Ich verspreche jetzt schon, jeder, der mich auf dem Platz mit dem Buch in der Hand anspricht, dem signiere ich das gerne und gebe auch ein Bier aus.
Sehr, oha, das ist eine laute Ansage. Das ist eine ganz laute Ansage.
Mache ich.
Ja, man weiß ja nie.
Das Autorenhonorar ist ungefähr der Preis eines Biers und das ist dann fair.
Fairer Deal. Ja. Wahnsinn. Kannst du dir vorstellen, ein zweites Buch zu schreiben oder sagst du Haken dran?
Ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Ich sitze auch schon an einem.
Ach was?
Ja, weil auch das ist, man passt jetzt hier gar nicht so hin, aber ich habe 25 Jahre in der Buchbranche gearbeitet, immer auf der kaufmännischen Seite, bin Betriebswirt. Und diese Erfahrung, jetzt mal auf der anderen Seite zu sitzen, zu fühlen, wie das ist als Autor, ne, wenn du ein Manuskript also erstmal wusste ich überhaupt nicht, was ich da geschrieben habe, ob das lesbar ist oder nicht. Das war aber schon mal interessant.
Entschuldigung, weil da kommt der ehemalige Don Bosso um die Ecke und geht zu seinem alten Verlag hin und sagt, hier, könnt ihr mal bitte lesen, ob das gut ist?
Genauso geht das nicht. Genauso geht das nicht, weil das wusste ich ja auch aus meiner Berufserfahrung. Da kommen so viele, man kriegt so viele Manuskripte angeboten, so als Freundschaftsdienst, hey, mach mal, guck mal, kannst du nicht.
Ist nicht, ne?
Nee, ich habe mir auch gesagt, also ich fand das damals schon eklig, weil du bist dann ja doch irgendwie auch verpflichtet und dann muss da irgendein armer Mitarbeiter, muss dann halt irgendwie was Nettes sagen und du weißt eh immer in 100% aller Fälle, wird das nichts. Ne? Und das hat mich damals schon immer genervt und ich habe mir auch versprochen, nein, das mache ich nicht.
Ehrenmann.
Ja, also da hat man irgendwie seine Prinzipien, aber man sagt sie nicht. Ne? Nee, aber ich konnte tatsächlich am Anfang gar nicht beurteilen, ob das nun eine interessante Geschichte ist oder nicht. Ich wusste von Felix, dass sowas total interessant sein kann und ich habe dann aus vielen Gesprächen eben festgestellt, dass die Wissenslücken, die ich hatte über diese Tenniswelt da draußen, Seniorentennis, die haben eigentlich alle, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und insofern dachte ich mir, ja, das kann vielleicht schon interessant sein. Und dann habe ich es erstmal meinen Tenniskumpels zum Lesen gegeben und dann habe ich in der Tat meine Kontakte genutzt und ein paar Experten zum Lesen gegeben, dass die mal drauf schauen, also jetzt nicht unbedingt Tennisfans, aber die mir so einen Daumen hoch gegeben haben und alle Ampeln waren auf grün. Und diese Erfahrung dann jetzt den Prozess, wie aus diesem ersten Manuskript, und dann habe ich viele Anregungen bekommen, wie ich das, was ich noch verändern muss. Also jetzt,
wie viel Prozent hast du verändert dann?
Ja, ich bin inzwischen 50% vom ursprünglichen Kern sind geblieben, 50% sind neu gekommen jetzt so im Laufe des letzten Jahres. Also ich war eigentlich schon vor einem Jahr fertig und habe ein Jahr lang dann nur so Feedback eingearbeitet.
Und dann mit dem Rotstift
und ja, kommen die Leute und sagen, und inzwischen kann ich das wirklich tanzen, weil ich habe es so häufig gelesen und Korrektur gelesen und bin selbst inzwischen aber auch selbst sehr zufrieden mit dem Ergebnis und jetzt werden die Leser mir dann erzählen, ob das nun auch tatsächlich so gut ist, wie die vielen Köche einen das glauben machen wollen. Aber es war eine super Erfahrung. Bis jetzt so viel Spaß und eben das Buch hat auch wieder so viele Türen geöffnet und Kontakte. Und
du hast dir auch Körbe eingeholt, ne? Also ja, du hast es dir richtig gegeben, in Anführungsstrichen. Ja, und da hat irgendein Verlag gesagt.
Ja, nee. Mehrere Verlage. Und das ist auch vollkommen okay. Also Tennis Bücher oder Tennisbiografien, genauer gesagt, ist jetzt auch nicht so die boomende Bestseller-Kategorie. Und das muss schon passen. Und ich habe einen Verlag gefunden, Edel Sports. Die sind eigentlich Marktführer inzwischen in diesem Segment, weil die ganz viele Sportlerbiografien machen und auch diverse Tennis. Also die haben Biografien von Federer, von Nadal, von Djokovic, Kerber als letztes, aber auch andere Hamburger Sportler, Mo Fürste hat dort veröffentlicht. Die wissen, was sie tun und machen das großartig. Und insofern, das hat einen Riesenspaß gemacht, die Reise. Sie ist ja noch nicht fertig, fängt ja gerade im Prinzip an. Jetzt sitze ich gerade an der englischen Ausgabe für die vielen Tennisspieler außerhalb Deutschlands, die ja auch in dem Buch vorkommen und denen ich das auch möglich machen möchte, das zu lesen. Und über ein Hörbuch denken wir nach. Und so gehen die Ideen nicht aus und ich habe eine Idee im Kopf für ein zweites Buch, das wird dann nicht autobiografisch sein, aber es wird ein Tennisbuch sein, da kann noch nicht drüber reden.
Na, vollkommen nachvollziehbar. Ich werde jetzt nicht den Markus Lanz machen. Wir warten mal ab, was da kommt und wir werden die Hörer dann rechtzeitig auch darüber informieren.
Auf alle Fälle. Ich gebe zu, wenn dieses erste Buch erfolgreich ist, dann motiviert das natürlich auch weiterzumachen. Wenn das ein Flop wird, dann überlege ich mir, ob die Lebenszeit nicht besser auf dem Trainingsplatz investiert.
Woran machst du das fest? Am qualitativen oder quantitativen Feedback? Also an der Verkaufszahl oder woran machst du es fest? Erfolg oder nicht Erfolg?
Letztlich beides, genau. Ich bin Kaufmann. Also meinen eigenen Qualitätsanspruch, den habe ich erreicht jetzt nach den vielen Überarbeitungen. Ich bin da wirklich stolz drauf. Mhm. Ja, jetzt, also es hängt dann schon auch ein bisschen am Markt, weil ich mache das jetzt nicht nur als Kunst für sich und nicht für meine Enkel, sondern ich möchte wirklich zum Nachmachen animieren. Und insofern, wenn mich im nächsten Sommer, weiß ich nicht, 50 Leute am Platz ansprechen, dann finde ich, habe ich einen guten Job gemacht. Mhm. Eher so.
Aber wenn ich mit meinem Kumpel Robin in Südengland schon mal ein Rasenturnier spiele, dann hast du ja schon mal zwei.
Ja, absolut. Und ich will euch das spielen sehen.
Ja. Nochmal, wenn ich Rasenschuhe finde in meiner Größe, dann kannst bin ich am Start.
Ja, mach ein Tour 1, kauf die Rasenschuhe dort im Pro-Shop und nicht online. Den Fehler habe ich gemacht und habe mit 3 Fußnägeln dafür bezahlt.
3 Fußnägeln?
Ja, weil Tennisschuhe darf man nicht online kaufen. Das ist einfach keine gute Idee. Ich habe es komplett eingestellt. Also es gibt sehr gute Sportgeschäfte, wo man sehr gut beraten wird. Dann kann man eventuell noch dasselbe Paar in derselben Größe nachbestellen, aber nie blind kaufen. Das ist echt ein Fehler.
Ja, das ist schon mal ein sogenannter Lifehack.
Aber hallo.
Neudeutsch. Genau. Gesagt. Es haben mehrere UHC-Clubkameraden dein Buch empfohlen. Ja, nicht im Vorwort, aber in der Pressemappe werden die erwähnt. Ich darf das ja hier auch nochmal so erwähnen. Der UHC, ein Club in Hamburg. Für diejenigen, die nicht aus Hamburg kommen, wir haben ja nicht nur in Deutschland Hörer mittlerweile. Und dieser UHC hat eine wunderschöne Anlage, in die du dich auch verliebt hast. Das haben wir im Vorgespräch
bin nach
auch
Hamburg gezogen, besprochen. Wegen des UHCs.
Ja. Das ist Wahnsinn. Und das ist für mich aber auch nachvollziehbar. Ich habe da nochmal länger drüber nachgedacht. Es ist wirklich eine sehr schöne Anlage. Und dieser Club bringt Olympiasieger hervor, rauf und runter. Hat eine gute Herren-30-Mannschaft, super Damen, super Herren-Hockey-Mannschaften, die auf höchstem Niveau spielen, die unzählige Nationalspieler hervorgebracht haben. Und also das ist eine Sache, die ich wirklich bewundere an diesem Club. Wie gesagt, ich stand immer auf der anderen Seite, ich habe immer gegen den UHC gespielt, mein Leben lang hier in Hamburg, rauf und runter. Da, das war auch sehr kompetitiv, im positiven Sinne, es gehört auch dazu. Aber ich wollte nochmal auf die Person eingehen, also Michael Stich kommt da zu Wort. Dann musst du mir helfen. Dann gibt es
Mischa Zverev. Und Dimitri Poljakov,
der
Senioren-Weltmeister war.
Gegen den ich mein Aufstiegsspiel gespielt habe. Ich nicht, gegen Sasel haben wir gespielt. Da war er auf der anderen Seite. Da hatte unsere Nummer 1 einen Atomlauf geschoben und irgendwie gegen Poljakov gewonnen. Weil die haben dann dafür im Doppel die Brille bekommen von Poljakov und Anna.
Also, zu Recht.
Sensationell. Chris Hünicke, der erste Gast.
Nein, ach
doch,
echt?
War bei mir in der Mannschaft.
Gespielt.
Ja, ja. Christopher und ich gegen Poljakov, in Anführungsstrichen.
Ach echt?
Kann jeder bei mir bei Big Point nachlesen. Ja, dann ein dramatisches Punktspiel, was Sasel 5-4 leider gewann. Das war ein Aufstiegsspiel damals. Worauf ich hinaus wollte, Mischa Zverev, Tennisabitur. Ich habe ja hier was vorbereitet und ich kann das sogar verdeckt lassen, glaube ich, weil es geht bei deinem Tennisabitur heute eine Clubkameraden, die beim UHC in der Weltrangliste gespielt haben.
Okay.
Also, wir fangen ganz einfach an. Olympiasieger, Sascha Zverev, Highest Ranking war oder ist?
Zwei.
So, das ist schon mal ein Punkt hier im Tennisabitur.
Du weißt, dass dein Abitur gefürchtet ist. Ne? Ich habe lange überlegt, ob ich dich anspreche, diesen Podcast zu machen.
Also es gibt es jetzt, da kannst du Lars auch nochmal fragen, der ja auch mal beim UHC gespielt hat, das am Rande. Es gab einen, der bis jetzt wirklich nicht gut war und alle anderen waren gut. Aber einem haben wir uns gesagt so, ui. Hätte eigentlich wissen müssen. Ja, gut, ich nenne keine Namen.
Gut, dass die Hörer jetzt nicht sehen, wie mir der Schweiß läuft.
Da müsst ihr alle 100 folgen. Aber du bist gedanklich bei deinen Clubkameraden Stulle nie in der Weltrangliste gewesen. Deswegen
weiß man nicht. Bei Stulle ist fast alles möglich.
Aber du hast so im Hinterkopf ja die guten Tennisspieler deines Clubs vor Augen. Ja. Die Familie Zverev, die waren ja alle in der Weltrangliste.
Ja, richtig.
Und die würde ich gerne mal jetzt durchgehen. Jetzt ist ja die Frage, wie viel Abweichung brauchen wir denn, lieber Jörg? Das ist ja die Kernfrage. Plus, minus 10%, was ist fair?
Ja, du bist ja immer ein harter Schiedsrichter, weiß ich.
Ich bin sehr milde geworden, finde ich. Was meinst du?
Ja, 10% klingt fair.
Also, dann machen wir weiter mit dem großen Bruder, Isha, die Linkspfote, ist Ranking.
Ja, ich glaube nach einer Australian Open Top 30, also 34, sage ich mal.
25.
25 doch.
Oh, ganz knapp. Ein halber Punkt.
Ah, ganz knapp.
Also eigentlich ist es daneben, wäre jetzt, ne, der Ball ist im Aus, aber er hätte die Linie kratzen können. Naja, in der Woche warst du vielleicht unterwegs oder so, weil sie im Highstack und du hast die 34 abgespeichert.
Das war noch lustig, da damals irgendein Fernsehsender kam in die Halle, als Micha da seinen Lauf bei den Australian Open hatte und wir waren gerade beim Training und hat uns interviewt und wollte direkt live O-Töne haben, was wir denn darüber sagen. Also das war eine riesen Sache.
Ja, ist ja auch so, dass beim UHC auch noch die halbe Mannschaft vom NDR arbeitet, ne? Ja, Michi Maske, Kammern, das ist ja Wahnsinn.
Die beiden Saschas, also Sascha und Micha, trainieren ja auch immer noch ab und zu im UHC, also sind da schon auch durchaus wahrzunehmen.
Bist du dann bereit, die Eltern richtig einzuordnen? Jetzt wird's nämlich schwierig. Damit hast du nicht gerechnet. Das ist nämlich, also wir sind ja ein Wissenspodcast, hier kann man sich fortbilden. Nochmal, ich bin auch bereit, die 10% zu erhöhen auf 20%.
Okay, sehr fair. Du merkst schon.
Und du kannst, also ich könnte es selber ja kaum beantworten, aber auch nochmal der lieben Ordnung halber. Papa Zverev und Mama Zverev waren beide auch in der Weltrangliste. Highest Ranking vom Vater, Erz 85. Becker wurde Wimbledon-Sieger Juli 85. Einfach damit die Hörer das zeitlich auch ein bisschen zuordnen können. Und Papa Zverev, der auch Alexander Zverev heißt, hatte eben auch ein Highest Ranking. Und ich habe mal Misha und oder Sascha im Interview gehört, die gesagt haben, sie haben nie Bilder gesehen von ihrem Vater. Also Sowjetunion hat er gespielt, logischerweise, UdSSR. Und wieso, weshalb, warum auch immer, es gibt keine TV-Bilder von Papa Zverev, was sie sehr bedauern.
Ja, ich glaube, er durfte auch gar nicht so viele Turniere spielen, denn er war, glaube ich, viel besser als seine Weltranglistenposition das gesagt hat. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich würde sagen um die 100.
Die 100.
Jetzt rechnest du.
Ich muss meine Schrift hier entziffern. Also 175, ich gebe mal einen 175, halben Punkt dafür. Okay, du sagst ja 100, also 100, 200, habe ich herausgehört. Ja, immerhin,
sehr fair.
175.
Ja.
Und genau wie du sagst.
Eigentlich viel besser.
Eigentlich viel besser. Das ist das, was man von vielen Leuten hört, mit denen man hier und da so spricht. Ja. So, Mama. Rina?
Ja.
Ich weiß es gar nicht.
Glaube ja.
Highest Ranking. Pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Es gibt ein Flugzeugmodell, was in Hamburg auch mal gebaut wurde, von einem großen Flugzeughersteller mit A anfängt. Also nicht Boeing, sondern Airbus. Das ist ihr Highest Ranking.
Oh Gott, das ist echt nicht meine Kernkompetenz.
Eine Maschine, Flugzeuge, mit der alle fliegen wollen. Modelle.
Keine Ahnung. Also ich
mit 4 Triebwerken, der Riesenvogel, der... jetzt musst du eine Zahl würfeln.
Ist nicht meine Branche. Ich würde sagen, deine Tipps bringen mich eher in die Verzweiflung.
Das tut mir leid.
Ich wollte vorher sagen.
Also nicht die 7 für 7.
Ich wollte vorher sagen 30 und dabei bleibe ich jetzt mal.
Dann 80.
Echt?
Der A380?
Ja, sagt mir was.
Ja.
Aber das hatte ich jetzt nicht richtig gehalten. Ich dachte,
das war ein schlechter Tipp von mir.
Ich dachte, sie wäre viel höher gewesen. Okay. Also da bin ich raus.
Okay. Das gibt keinen Punkt. Aber jetzt pass auf. Eine der ersten Sprachnachrichten kam auch von einem UHCer, von Lars Kirschner. Mhm. Ja, älter als ich, mir regelmäßig den Popo versohlt auf dem Tenniscourt. Wenn ich mal hier und da gegen ihn spielen durfte und aus Versehen 1-2 Runden gewann, dann gab's eine Reibe. Der war auch mal in der Weltrangliste.
Ja, weiß ich.
Und als Tipp, besser als die Mutter von den Zverevs. aber nicht viel.
Guckst du so streng, okay, ja, dann würde ich mal so auf 350 tippen.
332 Goldring.
Oh, Lars, da haben wir mal Glück gehabt.
Wahnsinn. Der ist auch sehr, sehr umtriebig bei euch im Club.
Ja,
ne?
Ja, absolut.
Davon leben ja die Tennisclubs auch. Ja. Und das wird dann über Generationen weitergegeben. Man muss sich ja immer mal die Frage stellen, wir wollen ja alle den Spitzensport fördern in Deutschland. Mhm. Und wir freuen uns, wenn wir viele Medaillen gewinnen bei Olympischen Spielen oder wenn wir viele Profis haben, die in den Top 100 stehen. Irgendwo müssen sie herkommen. Mhm. Und das geht nur, wenn es Clubs gibt, die eine gewisse Affinität zum Leistungssport haben. Da kann man jetzt auch nochmal eine Sonderfolge zu aufnehmen. Mhm. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der UAC eben diesen Spirit auch hat und diese Infrastruktur auch. Die Anzahl der Plätze ist natürlich gigantisch. Ja. Die Halle ist riesig. Also gibt es nicht nur zwei Hallenplätze, sondern sechs, glaube ich.
Ja, genau.
Oder auch wenn die Halle dann mal irgendwann neu gebaut werden muss wahrscheinlich. Ja. Aber letztendlich haben die über Jahrzehnte irgendwo ein Spirit geschaffen, wo dann Jugendliche, Kinder gefördert wurden und die geben das dann zurück. Mhm. Also dieser Generationenvertrag, den muss es ja auch geben im Spitzensport. Und UHC ist da echt ein leuchtendes Beispiel für, finde ich.
Ja, das ist so in der DNA des Vereins. Ne? Die erste Hockey-Nationalmannschaft bei der Olympiade 1908, glaube ich, waren nur UHC-Mitglieder und das hat sich dann so fortgezogen.
Also das wusste ich gar nicht.
Der UHC war immer sehr leistungsorientiert. Ja, ursprünglich von Tennisspielern gegründet, aber dann war über Jahrzehnte Hockey das Aushängeschild mit vielen, vielen Meisterschaften. Aber das in der Tat, das ist, glaube ich, ein Club, ist entweder Freizeitsport oder Leistungssport. Und gerade im Hockey ist der Ausbildungscharakter noch viel ausgeprägter. Da macht der UHC unheimlich viel. Das war übrigens vielleicht, um noch die Anekdote loszuwerden. Wir sind damals von Bayern nach Hamburg gekommen. Mhm. Also wir haben am Tegernsee gelebt.
Als Familie.
Und da sind uns innerhalb eines Jahres zwei Tennishallen geschlossen worden. Die eine wurde in ein Konferenzzentrum umgebaut und die andere in so eine Kinderkrabbelgruppe. Nichts gegen Kinderkrabbelgruppe. Aber für Tennisspieler war es natürlich bitter, weil wir innerhalb eines Jahres die Möglichkeit verloren, im Winter dort spielen zu können. Wir hätten dann 50 Kilometer nach München fahren müssen. Und am Tegernsee liegen nur mal 6 Monate im Jahr Schnee. Also es war schon richtig ärgerlich. Meine Frau wollte in den Norden. Ich war freiberuflich tätig zu der Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit, wenn wir einen ordentlichen Tennisclub finden. Also verrückt war ich damals schon. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie neu entstanden war. Die Wurzeln waren schon immer da. Ja, und dann waren wir eine Woche in Hamburg und haben uns hier die großen Clubs angeschaut. Die Familie war entschlossen, der UAC ist es. Einfach auch, weil da so viel Leben auf der Anlage ist. Das kommt natürlich durch die Hockeyplätze. Da ist es die ganze Woche über Alarm und abends noch im Flut. Und im Winter, wenn es regnet, also die sind echt furchtlos. Und 16 Tennisplätze, da ist auch immer Leben in der Bude und 6 Tennisplätze in der Halle. Das war für uns dann alles irgendwie, hat gepasst. Eine schöne Terrasse mit dem schönen Blick da und war super, haben wir nie bereut.
Am Wesselblick.
Ja, immer eine Reise wert.
Traditionell. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass man seinen Wohnort nach dem Tennisclub aussucht.
Möglicherweise. Wir haben dann tatsächlich, also der Verein war dann entschieden und dann haben wir so in Kreisen drumherum nach einer Bleibe gesucht und sind in Fußbüttel fündig geworden. Das war dann ein Fahrradweg, die Alster entlang. Also Flug, den habe ich in der Tat am Anfang auch häufig gebraucht und habe gestaunt, als Google Maps auswarf, dass der kürzeste Weg zum Flughafen zu Fuß ist. Wollte ich nicht glauben, habe es dann aber häufig praktiziert. Nee. Ja, war für uns perfekt.
Der lieben Ordnung halber, erwähnen wir nochmal den Buchtitel, weil jetzt haben die Leute ganz lange zugehört und sagen, ich habe schon wieder vergessen. So, wie heißt das Buch? Zweiter Aufschlag.
Zweiter Aufschlag, genau.
Und gibt überall das Buch zu kaufen.
In jeder Buchhandlung,
genau. In jeder Buchhandlung. Viel Spaß beim Lesen und bin auch da auf Rückmeldungen gespannt.
Ja, freue mich sehr.
Oder bist irgendwie... Wenn man dich sucht, dann wird man dich finden.
Auf alle Fälle.
Im Famous Last Words. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Gibt es eine Frage, die du dir selber stellen würdest? Oder?
Nee, das war ein munteres Gespräch. Also wunderbar. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gekratzt. Ich kann nur sagen, Mut haben. Also beim Tennis ist halt so böse, Niederlagen sind werden öffentlich beurkundet inzwischen, ne? Kann man alles nachlesen im Internet. Keine Sünde bleibt verborgen. Die Niederlagen gehören halt dazu. Insofern, man muss einfach nur ein bisschen Mut haben und machen. Der Spaß kommt garantiert. Also das verspreche ich hiermit.
Ja, auch nicht zu ernst nehmen dann.
Nein, eben
das
nicht.
Ganze
genau,
nicht. Und nicht zu genau. Verbissen.
Nee, genau.
Aber ne, wenn man auf dem Platz ist,
grinden. Alles geben.
Wunderbar. Jörg, vielen Dank.
Ja, ich sehe
für
dich
die Zeit.
Auf dem Platz.
Ja, auf jeden Fall. Die Herausforderung steht. Also ich bin echt gespannt. Ein paar Quervergleiche haben wir ja schon gemacht. Ich zumindest.
Gleiche.
Naja, gegen wen du gewonnen oder verloren hast, damit wollen wir die Hörer jetzt aber nicht langweilen, weil das ist jetzt, das besprechen wir unter vier Augen.
Ich bin ja älter als du.
Eben, genau, prima. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick und den Hörern viel Spaß beim Lesen oder Hören des Buches.
Ja, und mach weiter so, Tom.
Danke. Viel
Spaß.
Ciao.
You cannot be serious!
Hallo liebe Tennisfreunde, demnächst ist es soweit. Ich komme mit Felix Greve nach Hamburg und zwar am 26.04. in den HTC Blumenau und am 27. April nach Blankenese in den Tennisclub. Wir bringen dort unser Buch Enjoy Your Game auf den Court und trainieren gerne mit euch. Bei uns geht es darum, die Störung zu reduzieren und das Potenzial ein bisschen hervorzubringen. Das Ganze ist natürlich für alle Altersklassen, für alle Leistungsklassen gedacht. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Mach's gut, bleib fleißig am Ball und bis bald in Hamburg.
Der Mann, der sich um alles im Hintergrund kümmert und das alles organisiert, ist Tom Heinkel. Und bei dem könnt ihr euch jetzt noch anmelden. Es gibt ein paar Restplätze. Also seid schnell und dann freuen sich Patrick und ich darauf, euch Ende April zu sehen.